großer Podcast. Kutscher putzt den Cottbus, der Podcast.
Hey, schön, dass ihr den Cottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Cottbusser und Cottbusserinnen. In die heutige Folge starten wir mit geballter Frauenpower. Denn bei mir heute zu Gast ist Marion Hürche, Präsidentin des Vereins Cottbusser Narrenweiber. Hallo Frau Hürche.
Ja, ich sag ganz bewusst Hello, denn wir wollen uns ja heute über Karneval unterhalten.
Das ist richtig, Frau Hürche. Wie lautet denn der Schlachtruf Ihres Vereins?
Wir haben einen sehr ungewöhnlichen Schlachtruf, der lautet nämlich Schnipp, Schnapp, Schlips ab. Wir beherrschen natürlich aber auch die anderen Cottbuser Schlachtrufe wie Cottbus Hellau oder Cottbus Heio.
Sehr schön. Frau Hürche, wir sind ja im November schon in die fünfte Jahreszeit quasi gestartet. Wieso feiert man denn Karneval bzw. Fasching und was ist denn der Unterschied zwischen Karneval und Fasching?
Der Unterschied zwischen Karneval und Fasching, den gibt es nicht. Das sind Begrifflichkeiten in verschiedenen Territorien. Zum Beispiel in Bayern spricht man von Fasching und bei uns spricht man nach rheinischer Tradition von Karneval. Warum wir Karneval oder Fasching feiern, dafür gibt es die gleiche Basis. Es ist die Sehnsucht der Menschen nach dem Ende des Winters, nach dem Wunsch, mal ein anderer sein zu können. Und so gibt es ganz viele Traditionen. Und übrigens hier in unserer Region ist das auch ganz wichtig, denn wir feiern ja auch die sorbisch-wendische Fastnacht. Mhm. Und auch das ist ein Brauch des Winteraustreibens, des Winterbeendens. Und der Karneval ist genauso verwurzelt, nur dass er eben im 16. Jahrhundert in Köln seinen Anfang genommen hat.
So alt ist der Karneval quasi schon.
Ja, in Köln wird schon über 500 Jahre Karneval gefeiert. Wir sind da wirklich Neulinge, wenn man das im geschichtlichen Zeitalter sieht. Aber ich glaube, wir geben uns ganz viel Mühe. Und gut, so groß wie am Rhein sind wir nicht, aber wir haben genauso viel Spaß.
Na, das bezweifelt, glaube ich, auch keiner. Sie meinten ja, man möchte den Winter austreiben. Nutzt man quasi diese drei Tage mit Rosenmontag, Fastnacht und Aschermittwoch dazu?
Man nutzt schon diese Tage, aber man nutzt natürlich auch die Zeit vom 11.11. bis hin zu diesen drei Tagen. Die drei Tage sind die Höhepunkte und da Sie ja hier mit einem Narrenweib reden, muss ich sagen, es sind ja nicht nur drei Tage, sondern es sind die Tage von Donnerstag, von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch. Und das ist ja eine ganze Woche, wenn man so will.
Ja. Sie haben ja gerade schon Weiberfastnacht gesagt. Was ist denn die Bedeutung von Weiberfastnacht?
Weiberfastnacht ist, glaube ich, historisch entstanden, weil die Frauen gesagt haben, wir können genauso gut feiern wie die Männer. Und es ist tatsächlich ursprünglich so gewesen, dass es in Karnevalsvereinen keine Chancen gab, für Frauen irgendwie aufzusteigen, also im Elverrat mitzuwirken oder eine andere wichtige Funktion zu übernehmen. Das ist erst in den letzten Jahrzehnten entstanden, wo zunehmend die Gleichberechtigung der Frauen an Boden gewonnen hat. Weiberfastnacht ist einfach ein Ausdruck dessen, dass die Frauen gesagt haben, wir wollen auch beweisen, wie lustig wir sind, was wir machen können. Und wir mögen nun mal Männer, die sich gut kleiden. Und das sind Männer, die Schlipse umhaben. Leider werden die immer rarer. Wir kürzen die Schlipse nicht, weil wir die Schlipse dann nicht mögen, sondern das sind für uns eine Art Trophäen, wie viel Schlipse wir sammeln konnten.
Und wie viel Schlipse konnten Sie bisher schon sammeln?
Also ich gestehe es wirklich, es wird immer weniger, weil die Herren einfach nicht mehr gern Schlips tragen. Mhm. Aber ich habe schon eine gute Trophäensammlung und ein Schlips vom letzten Jahr, wo wir nur ganz mini gefeiert haben, der ist von einem Dezernenten, den habe ich mir persönlich aufgehoben. Meistens ist das Abschneiden ja Aufgabe unserer Funken, die haben da echt viel Spaß dabei, da halte ich mich als Präsidentin zurück. Aber wir lassen die Männer dann nicht so halbnacktig stehen, sondern wir haben ja bei uns im Verein auch unsere Orden und das sind ganz besondere, während in anderen Vereinen überall die Klimperorden eine große Rolle spielen. Bei uns gibt es jedes Jahr einen neuen Sessionsschlips.
Oh,
das den ist ja kriegen dann unsere Opfer überreicht.
Also ein fairer Tausch quasi.
Ja, so in etwa.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz erklären, also für Nicht-Karnevalisten, was denn ein Klimperorden ist, beziehungsweise wie der so aussehen kann?
Na, das sind Metallorden oder ich habe zum Beispiel gesehen beim katholischen Karnevalsclub Cottbus, die machen aus Plasteorden. Da gibt es ganz viele gute Ideen und jeder Orden ist natürlich auch ein bisschen ein Aushängeschild A des Vereins und B des Mottos der Session und C auch des Jahrgangs, also der Session, in welchem Jahr sie stattfindet.
Können Sie schon auf Ihrer Vereinsjacke, die Sie ja sicherlich auch tragen, Orden, so diese Ansteckpins, die man ja meistens untereinander austauscht, da schon eine große Anzahl verzeichnen?
Naja, das hängt immer vom Träger ab. Hm. Ich bin nicht so ein Pinsammler.
Ah, okay.
Weil die Jacke einfach dann auch irgendwann mal sehr schwer wird und nicht ausreicht, obwohl ich solche Pins sehr schön finde. Ich habe zu Hause in meinem Arbeitszimmer eine Wand, wo alle meine Orden hängen und alle meine Pins hängen. Wir haben international auch gelernt, dass man sich spezielle Schals für solche Pins macht. Mhm. Und die hängen alle bei mir zu Hause und da sind zwei Wände schon voll.
Oh je, wie groß sind Ihre Wände dann so? Ungefähr wie hier im Raum Montreux so?
Nee. Also mein Arbeitszimmer ist wesentlich kleiner. Also so viel ist es nicht. Aber es sind schon, denke ich mal so, also an Orden sind es 200.
Ja. Oh, nicht schlecht auf jeden Fall. Kommen wir mal zurück zum Thema Karneval, zu den Ursprüngen. Wie ist denn der Karneval in Cottbus entstanden?
Also man muss ganz klar bekennen, von uns, also bei uns ist der Karneval vom Rhein an die Spree rüber geschwappt. Mhm. Wir haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts Feiern in Cottbus gehabt, im Offiziersclub in Cottbus. Der Offiziersclub war im heutigen Familienhaus vom Jugendhilfeverein. Und dort haben also schon die Menschen der oberen Schicht Karneval gefeiert. Meistens waren es aber Männer. Mhm. Und dann gab es lange Zeit gar nichts. Und nach dem Krieg hatten wir das Glück, dass wir ein oder zwei Rheinländer hier in Cottbus begrüßen konnten, die sich hier angesiedelt haben.
Aha.
Und die haben diese rheinische Tradition nach Cottbus gebracht. Und so gab es 1952 schon den ersten Karnevalsumzug in Cottbus. Ich weiß nur, dass es irgendwie über die Bahnhofstraße ging, dass es in der Straße der Jugend, da wo die Brauerei war, vorbeiging. Dort gab es auch preußische Offiziere, die da teilgenommen haben. Es war bitterkalt gewesen sein, 1952.
Eieiei.
Allerdings hat die Zeit der Karnevalsumzüge nicht lange gedauert. Man hat nur bis 1956 jedes Jahr Karnevalsumzüge gemacht. Weil 1956 der Umzug verboten worden ist. Er war einfach politisch zu kritisch und das hat einigen nicht gefallen und deshalb ist dieser Umzug einfach nicht mehr genehmigt worden.
Und seit wann gibt's denn den neuen Karnevalsumzug, quasi unseren Zug der fröhlichen Leute?
Ja, der basiert auf der Vielfalt der Cottbuser Karnevalsvereine. Und wir müssen ja sagen, in Cottbus gibt es drei sehr alte Karnevalsvereine. Die Interessengemeinschaft Cottbuser Karneval und den Verein Cottbuser Karneval und den katholischen Karnevalsclub Cottbus. Ja, und die ICC, die Interessengemeinschaft Cottbuser Karneval und der Verein Cottbuser Karneval, die hatten zwei ganz aktive Präsidenten, nämlich Frank Schäppock und Peter Pietrasch. Und die beiden haben die Idee entwickelt, einen Karnevalsumzug in Cottbus zu machen. Haben die nicht nur die Idee entwickelt, sondern haben die dann auch in die Tat umgesetzt. Und daraus ist der Cottbuser Karnevalsumzug entstanden.
Hm. Soweit ich informiert bin, hat der Umzug auch jedes Jahr stattgefunden, bis auf das Jahr 1991. Da ist er nämlich aufgrund des Golfkrieges ausgefallen.
Ja, und einmal in dieser Zeit ist der Umzug verlagert worden. Eine Woche früher hat er dann stattgefunden, weil der Umzugstermin, das ist ja mal Sonntag vor Rosenmontag, genau auf den 70. Jahrestag der Bombardierung von Cottbus fiel. Dadurch ist es eine Woche eher gewesen. Am Rande bemerkt, das war für uns der glückliche Umstand, dass wir einmal im Leben beim großen Karnevalsumzug in Köln dabei sein konnten. Sonst sind wir ja immer in Cottbus.
Ja, was war das für ein Gefühl, mal bei dem großen Umzug quasi mit dabei zu sein?
Ja, das hat total viel Spaß gemacht. Wir haben einen Cottbuser, der in Köln Mitglied ist in einem Karnevalsverein, der hat uns diesen Weg geebnet. Und wir sind nicht mitgelaufen, denn in Köln kann man nicht einfach mitlaufen.
Ah, okay.
In Köln muss man ganz viel Startgebühr bezahlen und darf auch nicht jedes Jahr mitlaufen, weil dort gibt es hunderte von Karnevalsvereinen. Mhm. Wir haben aber am Straßenrand gestanden und schon allein das war ein wunderbares Erlebnis. Bei den Kinderumzügen, bei dem großen Umzug. Wir sind alle mit 2 Reisetaschen nach Hause gekommen, voller Süßigkeiten, voller Blumen oder wie man dort sagt, Strüsschen. Und es war einfach ein einmaliges Erlebnis. Einmal dabei sein.
Wie ist denn das bei unserem Umzug hier in Cottbus? Es gibt ja nun auch den KVL, den Karnevalsverband Lausitz, der ja so ein bisschen über allen Karnevalsvereinen in der Lausitz quasi steht. Ist denn der Umzug jetzt auch unter dem Deckel quasi vom KVL oder wird das immer noch von der VCK gemacht?
Man muss also dazu sagen, alle Cottbuser Karnevalsvereine, es gibt ja noch mehr, es gibt ja noch den KKC und es gibt die Freunde des Karnevals, die studentischen Faschingstreiber. Also wir haben schon eine ganz gute Karnevalslandschaft in Cottbus. Viele von unseren Vereinen sind Mitglied im Karnevalverband Lausitz. Mhm. Der Karnevalverband Lausitz hat mehr als 40 Vereine als Mitglied und der damalige Urheber der Cottbuser Umzüge, Frank Schepock, ist dann auch der erste Präsident des Karnevalverbandes Lausitz geworden. Aha. Das ist also ein Dachverband und er hat natürlich sein Baby groß gemacht und das muss man ihm auch anerkennen. Deshalb ist er ja auch heute Ehrenpräsident im Karnevalverband Lausitz. Und um das ganz einzuordnen, der Karnevalverband Lausitz ist auch Mitglied im Karnevalverband Berlin-Brandenburg. Also da sind es über 140 Vereine im ganzen Land Brandenburg und wir arbeiten kameradschaftlich zusammen und auch KVBB-Vereine, also aus dem Norden von Cottbus, kommen zum Umzug nach Cottbus, weil es eben der größte im Land Brandenburg ist und so soll es auch bleiben.
Ja, welchen Mehrwert bietet denn so eine Karnevalsveranstaltung wie Heut steppt der Adler für den Karneval in Cottbus?
Also Heut steppt der Adler ist für uns immer ein riesiger Höhepunkt. Nicht nur, dass die ganze Stadthalle voller Karnevalisten ist und es sind ja nicht nur Mitglieder der Vereine, sondern es sind ganz viele Einwohner unserer Region, die daran teilnehmen und die daran Spaß haben. Denn wo kriegt man das Beste vom Karneval des Landes Brandenburg zu sehen? Und Berlin, Gottes Willen. Bloß nicht Berlin vergessen, denn der RBB sendet ja in Berlin und in Brandenburg. Es ist wirklich eine Art Wettbewerb unter den Vereinen, dass man gerne dabei sein möchte, sich einmal beweisen auf der großen Bühne. Und der besondere Ehrgeiz besteht auch darin, dass viele Karnevalssendungen, die aus anderen Bundesländern kommen, von Profis gemacht werden. Mhm. Also von Leuten, die davon leben, dass sie auf der Bühne stehen. Bei uns sind das alles Hobbykünstler. Mhm. Und wenn man da mithalten kann und eine tolle Show bieten kann, das ist schon was ganz Besonderes.
Ja.
Schade, dass es auch dieses Jahr wieder nicht stattfinden konnte.
Aber kann man nur hoffen, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder da ist und dann gefeiert werden kann.
Wir hoffen nicht, wir wissen das.
Oh, na das, so eine Zuversicht, das wünscht man sich doch. Frau Höchi, Sie haben ja jetzt schon gesagt, in Cottbus gibt es eine große Landschaft an Karnevalsvereinen. Wie viele Karnevalsvereine haben wir denn in Cottbus?
Naja, ich habe sie ja jetzt schon einigermaßen aufgezählt. Also wir haben den KKC, das ist der Kinderkarnevalsverein, der übrigens ja so eine kleine Gala in der Stadthalle veranstaltet. Danke da an die Stadt, dass wir die Stadthalle dafür auch nutzen können. Dann haben wir die Interessengemeinschaft Cottbuser Karneval. Wir haben den Verein Cottbuser Karneval. Wir haben die Karnevalsfreunde an der BTU. Das weiß ich nicht so ganz. Gab es mal studentische Faschingstreiber? Das hängt wohl, glaube ich, von den Leuten ab, die Lust haben, die machen mal und andere machen mal nicht. Also das ist nicht kontinuierlich jedes Jahr. Und der katholische Karnevalsclub, der ist auch etwas ganz Besonderes. Und da gab es eine tolle Begebenheit. Cottbus ist ja seit mehr als 20 Jahren Mitglied in der Föderation Europäischer Karnevalsstädte. Mhm. Und da kommen wir zusammen mit Menschen aus der ganzen Welt, die überall Karneval feiern, aber alle ein bisschen anders. Und 2016 hatten wir die Möglichkeit, als Cottbus die Karnevalisten aus der ganzen Welt hier bei uns zu begrüßen. Und Bestandteil einer solchen Karnevalsvorstellungswoche ist immer eine Messe in einer Kirche, eine ökumenische Messe. Und die Gäste aus der ganzen Welt waren völlig perplex, dass dort ein Chor eines katholischen Karnevalsvereins gesungen hat.
Ja.
Also das war für sie. Aber bei uns ist ja Karneval und Kirche sehr eng verwurzelt. Hm. Darin sind ja auch die Termine begründet, warum wir immer an dem Tag Karneval feiern. Das hat ja etwas mit dem kirchlichen Kalender zu tun.
Hm.
Deshalb wissen wir zum Beispiel, dass unsere Freunde in Mazedonien, die auch mal Gast unseres Karnevalsumzuges in Cottbus waren, immer eine Woche später feiern, weil der orthodoxe Kirchenkalender etwas anders ist als zum Beispiel unser christlicher Kirchenkalender.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz den Zusammenhang zwischen Karneval und dem Kirchenkalender erklären? Weil Sie ja gerade schon meinten, das hat so einen speziellen Zusammenhang.
Naja, genauso wie Ostern stattfindet nach dem kirchlichen Kalender, danach richtet sich auch unser Termin des Karnevals und ist jedes Jahr anders. Wir haben manchmal Glück, dass es erst am Ende des Monats Februar ist oder am Anfang Monat März. Das ist schön, weil es dann nicht mehr ganz so kalt ist und die Mädchen in den kurzen Röcken nicht so doll frieren müssen. Das heißt, sie frieren nicht. Sie wissen schon, wie man sich gegen Kälte schützt.
Ich wollte gerade sagen.
Aber manchmal haben wir auch Pech, dass schon Anfang Februar Karneval ist. Und Pech meine ich damit, der Winter wird nur schön durch Weihnachten und Karneval.
Mhm.
Und wenn Anfang Februar schon alles vorbei ist, dann ist der Winter meistens noch lang.
Ja, und Anfang Februar ist immer ekelhaftes Wetter, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich an den letzten Umzug, da bin ich dann abends im strömenden Regen noch nach Hause gelaufen und war komplett klitschnass. Und auch den ganzen Umzug über hat es einfach nur geregnet.
Und unsere Freunde aus Mazedonien, die hier waren, die kennen so ein schlechtes Wetter bei ihren Umzügen nicht. Die haben also immer eine Woche nach uns, aber dort gibt es nicht so ein Winterwetter wie bei uns, zumindest in der Stadt, wo sie herkommen. Und die hatten alle aus Pappe Kopfbedeckungen mit Sehenswürdigkeiten aus Europa, die sie selber gebastelt haben. Und teilweise waren die wirklich kaputt danach, die waren aufgeweicht.
Oje, also haben sie super Wetter abgepasst, wo sie da waren quasi.
Aber das ist nun mal so.
Mensch. Wie werde ich denn Mitglied in einem Karnevalsverein? Was muss ich denn dafür quasi mitbringen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ein Optimist ist. Dass man zu den Menschen gehört, deren Glas immer halb voll ist. Dann muss man Spaß verstehen können. Man sollte aber vielleicht auch irgendein Talent haben. Also man sollte vielleicht singen können oder tanzen können oder basteln können. Also kreative Menschen sind willkommen. Aber das ist keine Voraussetzung. Also wenn ich in meinen Verein gucke, dann ist mir in meinem Verein auch ganz wichtig, dass wir jeden, der bei uns Mitglied ist, der also sich entschieden hat, er möchte gern beim Karneval dabei sein, so einsetzen, dass seine Vorteile, die er hat, zum Tragen kommen. Und wir haben Menschen zum Reden gebracht, die vorher gesagt haben, auf der Bühne würde ich nie ein Wort sagen. Also das ist schon auch eine Herausforderung. Einfach sagen, ja, ich hätte Interesse, reinschnuppern und dann entscheiden. Also es gibt keine Hürden.
Das Thema Reden, jemanden zum Reden bringen, bringt mich gerade noch im Gedankengang auf das Thema Büttenrede. Haben Sie schon mal eine Büttenrede gehalten?
Büttenrede ist die hohe Kunst des Karnevals. Das ist total schwer und ich bin ein ganz, ganz großer Fan der Bütt von Mainz. Also der Freitag vor Rosenmontag mit der Mainzer Karnevalsveranstaltung Mainz bleibt Mainz ist für mich ein heiliges Gesetz. Es ist wirklich nicht so einfach, alles auf den Punkt zu bringen und nicht nur den Inhalt gut zu machen, sondern ihn auch rhetorisch gut rüberzubringen.
Ja, ja.
Also ich ziehe meinen Hut vor jedem guten Büttenredner. Wir haben ja einen Cottbus, da habe ich einen Cottbuser Karnevalsverein vorhin auch vergessen. Das sind nämlich die Gagloer. Gaglo zählt ja auch zu Cottbus. Die haben einen solchen Büttenredner gehabt, nämlich unser Blümchen. Und Blümchen hat es ja auch immer geschafft in die große Show Heut steppt der Adler.
Ja.
Und das muss man erst mal können. Ich selber stehe nicht mit einer Büttenrede in der Veranstaltung auf der Bühne. Ich versuche mich immer zur Weiberfastnacht, wenn ich ins Cottbuser Rathaus komme, Schlipse abschneiden mit einer kleinen kurzen Bütt, wo ich immer mal so ein bisschen zusammenfasse, was im Jahr geklappt hat oder nicht geklappt hat.
Nun gibt es ja auch in einem Karnevalsverein eigentlich immer ein Prinzenpaar, sei es ein Kinderprinzenpaar oder eben schon die Erwachsenen. Wie wird man denn zum Prinzenpaar?
Man muss dazu sagen, nicht in allen Karnevalsvereinen gibt es Prinzenpaare.
Ah, okay.
Hier in Cottbus haben die meisten Vereine ein Prinzenpaar, aber in anderen Karnevalsvereinen, siehe Köln, in Köln gibt es ein Dreigestirn. Die Kolbwitzer zum Beispiel, die haben überhaupt kein Prinzenpaar. Das entscheidet jeder Verein für sich. Und es ist natürlich nicht so einfach, so ein Prinzenpaar zu gewinnen. Manche handhaben es so, dass aus ihren eigenen Vereinsreihen Prinzenpaare genommen werden. In Drebgau sucht man aus dem Saalpublikum ein Prinzenpaar aus. Und wir suchen also Bekannte, die wir kennen, und suchen die aus. Es ist, glaube ich, bei uns nicht kompliziert, bei den nahen Webern Prinzenpaar zu werden, außer dass man tatsächlich begeistert sein muss für Karneval, dass man ein bisschen Zeit haben muss, um an den Veranstaltungen teilzunehmen. Und man sollte natürlich auch die Möglichkeit haben, wenn man an einem Abend ausgeht, kostet das ja auch immer ein bisschen Geld. Aber man muss nicht riesige Sponsorensummen bereithalten. Das obliegt zum Beispiel dem Prinzenpaar der Lausitz. Mhm. Die müssen schon ein bisschen mehr finanziell in der Hinterhand haben oder gute Sponsoren.
Und wenn wir jetzt vom Prinzenpaar gesprochen haben, gibt es ja auch in einem Karnevalsverein immer noch ein Elverrat. Was ist denn die Aufgabe eines Elverrates?
Auch das wird unterschiedlich gehandhabt in den Vereinen. In den Vereinen gibt es Vereinsvorstände und den Elverrat. In manchen anderen Vereinen ist der Elverrat der Vorstand, so wie bei uns. Und da haben alle ihre eigene Funktion. Also der eine ist Schatzmeister, der andere ist verantwortlich für die Tanzsparte oder für die Jugendarbeit. Also da hat jeder seine eigene Aufgabe.
Und sind es dann auch immer 11 Leute, wenn man von Elverrat spricht?
Nicht immer.
Ah, okay.
Also das ist nicht zwingend notwendig. 11 ist schön, aber manchmal macht sich Vereinsarbeit auch einfacher, wenn man nur 5 Leute hat, weil dann schneller eine Entscheidung zustande kommt. Also wir zum Beispiel im internationalen Karnevalsvorstand, ich bin ja Vizepräsidentin der Föderation Europäischer Karnevalsstädte International, wir haben nur 6 Mitglieder.
Und also ist der Elverrat quasi verwirrend, weil es ja gar nicht 11 Leute sind oder nicht sein müssen.
Ja, aber international kennt man den Begriff Elverrat auch nicht.
Ach so, okay.
Das ist eine Eigenheit von Deutschland. Mhm. International gibt es diese Eigenheit nicht. Da gibt es einen Vorstand und der Vorstand entscheidet, was gemacht wird.
Und wie teuer ist denn so eine Karnevalskluft?
Jeder, der ein Hobby hat, verwendet Geld dafür.
Ja.
Und Funkenkostüme gibt es für 100 oder für 200, aber eben auch für 500 Euro. Das kommt darauf an, wie man das macht. Wir zum Beispiel, wir schneidern viele Kostüme auch selbst. Mhm. Da wird das natürlich dann etwas preiswerter. Wir verkaufen zu klein gewordene Kostüme auch selbst, was übrigens jetzt sehr notwendig ist, denn nach 2 Jahren keinen Veranstaltungen und keinen Auftritten sind die Kostüme bei allen Kindern zu klein.
Mhm.
Und es müssen neue angeschafft werden. Auch die Großen wenden Geld für die Karnevalsuniformen auf. Das hängt sehr ab, wo genäht wird, wo geschneidert wird, wer die Kappen. Also da hat man schon so seine Beziehungen. Und übrigens, auch da profitieren wir international. Weil in anderen Ländern, zum Beispiel in Kroatien und in Serbien, wird wesentlich preiswerter produziert. Mit mehr Aufwand und mit schöneren Kostümen.
Was ist denn Ihr persönliches Highlight in der Karnevalszeit?
Also ganz klar müssen wir sagen, unsere Veranstaltungen sind entscheidend für uns. Wir sind ja so eine Art Wanderverein. Wir haben also Veranstaltungen an unterschiedlichen Spielstätten. Wir sind in Wilmersdorf, wir sind in Neuendorf, wir sind vor allen Dingen in Silo. Und dort zeigen wir unsere Programme. Und das ist natürlich etwas, was uns besonders fehlt. Damit legen wir ja auch finanziell die Basis für die Existenz unseres Vereins. Und wir wollen einfach für das Publikum da sein, wollen einfach dafür sorgen, dass unsere Gäste 4-5 Stunden mal die Alltagssorgen vergessen, Freude, Frohsinn erleben und uns natürlich auch Applaus spendieren für unsere Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Gruppen dort auftreten. Wir sind ja bei uns im Verein so rund 100 Mitglieder und 70 davon sind alles Jugendliche und Kinder. die brauchen dieses Erfolgserlebnis, diesen Applaus, also das Brot des Künstlers, auch des Hobbykünstlers.
Ja, und wie bringen Sie diese Freude, was Sie gerade schon gesagt haben, jetzt in der Corona-Zeit, wie möchten Sie das so an die Leute bringen, weil ich meine, Umzug darf ja jetzt auch nicht stattfinden?
Es ist natürlich schwierig. Wir haben einiges versucht. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir in der Stadt ja den Rathaussturm durchführen konnten am 11.11. Das war eine ganz tolle Sache. Die Situation war ja da schon sehr kompliziert, ja. Aber man hat uns grünes Licht gegeben, auch wenn die Bedingungen dort kompliziert waren. Wir haben es gemeistert und unser Verein selbst konnte am Sonnabend nach diesem 11.11. sogar eine Veranstaltung durchführen.
Oh, sehr schön.
Wir haben diese Veranstaltung nicht öffentlich gemacht, sondern haben nur mit den Familien unserer Mitglieder diese Veranstaltung durchgeführt. Und unser Männerballett hat sich dort als Tester bewährt. Alle Aktive und alle Gäste, die da waren, wurden trotz 2G nochmal vor der Veranstaltung getestet. Und es hat alles super geklappt. Wir haben natürlich nicht getanzt. Wir haben an den Tischen nur die eigenen Familien gehabt. Aber es war schon einfach mal das Bedürfnis, dass die Kinder zeigen wollten, was haben wir trotz vieler Trainingsausfälle, trotz nur Online-Training gelernt. Und das hat gut getan. Jetzt im Februar ist es natürlich etwas schwieriger. Wir werden in der Spreegalerie eine Karnevalsausstellung gestalten als Verein. Und wir dürfen am Donnerstag zur Weiberfastnacht mit einer Mini-Mini-Delegation ins Rathaus kommen und den Schlips abschneiden bei einigen Rathausmitarbeitern. Und es ist in Vorbereitung, dass vielleicht an dem Karnevalswochenende die Karnevalisten der Stadt auch noch eine Aktion starten.
Oh, das heißt, man darf gespannt sein, was quasi drauf kommt.
Also der Karneval wird zu hören sein.
Oh, das ist sehr gut, da freut man sich ja drauf.
Ja, für uns ist es natürlich auch immer schön, dass der Karneval für uns zwar endet in Deutschland mit dem Aschermittwoch, aber gibt es, wenn wieder erlaubt, immer noch eine Werkstatt der Karnevalsvereine vom Karnevalverband Lausitz. Und wir Narrenweiber, wir fahren auch immer zum internationalen Treffen der Karnevalisten. Und das wird dieses Jahr in Luxemburg sein, im Mai. Und darauf freuen wir uns natürlich, dass wir dabei sein können und dass wir lauschen können, wie in anderen Ländern die Situation ist, wie die Pandemie ist, aber wie auch vielleicht die eine oder andere Karnevalsaktion möglich war.
Meine letzte Frage an Sie, Frau Höche, wäre, wieso begeistern Sie sich für den Karneval?
Das ist nicht schwierig. Also Karneval ist schon in meinem Herzen. Und meine Familie hat mich oft verflucht dafür. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, wie kann man nur als erwachsener Mensch zum Karneval gehen, zu sowas Albernem. Aber als er entdeckt hat, dass dort schöne Mädchen sind, ist er auch mitgekommen. Aber inzwischen, also ich sage, ich bin ein bisschen vorgeprägt. In dem Haus, in dem ich in Cottbus groß geworden bin, in der Bahnhofstraße, hat nämlich einer dieser Rheinländer gewohnt, der Mitinitiator der Karnevalsumzüge in Cottbus war. Und meine Eltern sind schon immer begeisterte Besucher des Seglerfaschings gewesen. Also die Segler vom Schwielochsee, die haben immer am Rosenmontag in Stadt Cottbus einen Ball gemacht. Und so bin ich eigentlich ein bisschen mit Karneval groß geworden. Ich habe dann 1995 am Straßenrand gestanden, als der Karnevalsumzug in Cottbus stattfand. Und da habe ich gedacht, also eigentlich hier nur rumstehen, das ist nicht deins. Da muss man mitmachen.
Ja.
Und ich habe Gleichgesinnte gefunden. Wir haben den Verein gegründet im April 1996. Und 1996 im November haben wir das erste Mal auf der Bühne gestanden beim Rathaussturm. Und da erinnere ich mich noch an den Dezernenten Bernhard Neisener. Wir hatten weiße Uniformen und grüner Kragen. Und da hat Herr Neisener dann gesagt, so schön wie ihr aussieht, so würde ich mir mal meine Politessen wünschen.
Uns würde jetzt auch noch interessieren, warum ihr, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, euch für den Karneval begeistert. Schreibt uns doch das an podcast@cottbus.de und vielleicht, wenn es bald wieder heißen wird Cottbus Hello, könnt ihr uns ja auch auf euren schönsten Karnevalskostüm markieren bei Instagram oder ihr schickt uns einfach ein Bild zu. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Natürlich hoffen wir, dass ihr wie immer Spaß an dieser Folge hattet und mit uns gemeinsam im nächsten Jahr die Rakete bei Heut steppt der Adler steigen lasst. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch schon beim nächsten Zug der fröhlichen Leute. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder konstruktive Kritik haben, mailt uns diese doch einfach an podcast@cottbus.de. Bevor wir uns verabschieden, hier noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Es nähert sich der Jahrestag der Bombardierung von Cottbus am 15. Februar. An diesem Tag erscheint dann auch eine neue Sonderfolge, in der wir mit dem Museumspädagogen Robert Büschel und Zeitzeuge Joachim Rode sprechen. Unsere Frau Hürche hat sich auch mit diesem ereignisreichen Tag von 1945 beschäftigt und das Buch »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« veröffentlicht. Dort sprechen Sie ebenfalls mit Zeitzeugen, ist das richtig?
Es sind über 100 Zeitzeugen vertreten in diesem Buch und ich muss sagen, bloß gut, dass ich das gemacht habe. Es ist nun 7 Jahre her, ich hatte das zum 70. Jahrestag gemacht. Einige von den Zeitzeugen sind heute nicht mehr am Leben.
Informiert euch also gern schon einmal vorab mithilfe Ihres Buches oder lasst euch am 15.02. von unserem Cottbusser Podcast-Kutscher über die Ereignisse am 15. Februar 1945 informieren und besinnen. Somit bleibt mir abschließend nur zu sagen, einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal, Cottbus Hello!
Ja, schnipp, schnapp, schlips ab!
Ja, der Cottbusser Podcast, Kutscher putzt den Cottbusser Podcast, Kutschkasten.